Hallo und herzlich willkommen zu Wer hat den Gürtel? Mein Name ist Christian Schiffer und am anderen Ende des Internets begrüße ich
den Manu, den ganz am anderen Ende sitzenden, ja.
Genau.
Das Ende des Internets. Ich stelle mir das gerade vor, wie so bei Marvel oder so, the end of the universe. Da sitze ich dann in meinem Kämmerchen mit meinem Mikro und warte immer, bis ihr dann vorbeikommt und mit mir quatscht. Schön, freue mich sehr.
Genau. Christian Alt müssen wir heute leider entschuldigen. Der ist ein bisschen busy von der Arbeit, aber ist beim nächsten Mal wieder dabei. Aber er hat eh diesen Monat nicht wahnsinnig viel spielen können. Deswegen, insofern, gönnen wir ihm mal die Auszeit. Und ja, ihr müsst mit uns beiden hier vorlieb nehmen. Ja, Manu, wir haben einen neuen Gürtelträger, nämlich Helldivers 2.
Für die Demokratie!
25% der Stimmen entfielen auf Helldivers 2. Inculinati 22%. Deep Rock Galactic Survivor 10%. Last Epoch 9%. Und der Gürtelträger, der im Januar gekürt worden ist, Prince of Persia The Lost Crown 9%. Also herzlichen Glückwunsch, Helldivers 2. Jetzt brauchen wir noch einen Kampfnamen für Helldivers 2.
Gut.
Und die Frage ist, wo kommt denn dieses Studio her?
Das waren Schweden oder sowas, glaube ich.
Ja, genau. Helldivers 2, Arrowhead Studios in Stockholm. Das heißt, wir brauchen einen Kampfnamen, der sich zusammensetzt. Was war das jetzt aus Gebäck und Dinosaurier oder was?
Ganz genau.
Mein Gott.
Irgendwas mit Saurus natürlich und irgendwas Sauerteig-Saurus.
Sehr gut, Sauerteig-Saurus ist gekauft. Wunderbar. Trage ich hier gleich in das Wiki ein. Sauerteig-Saurus.
Freut mich übrigens sehr. Helldivers 2, fantastisches Spiel. Und die arbeiten auch fleißig dran weiter. Also da sind jetzt auch die ersten Updates gekommen. Der Mech ist jetzt schon nachgeliefert worden. Es ist ein neues Biom gezeigt worden auch schon. Also das geht richtig gut ab und ich freue mich sehr über diesen Erfolg. Die hatten ja am Anfang so arge Schwierigkeiten mit der Serverauslastung, weil das Spiel unfassbar viele Leute auf einmal interessiert hat. Es war nach dem ersten Teil ja gar nicht richtig absehbar. Und Helldivers 2, ein verdienter Gürtelträger. Und ich bin sehr gespannt, ob es dieses Spiel schafft, der Sauerteig-Saurus in den nächsten Monat rüber zu gehen. Denn der März, über das wir jetzt reden, hat einige interessante Herausforderer und Herausforderinnen. Und wow, ich bin beeindruckt, wie viel du gespielt hast diesen Monat, Christian.
Ja, ich bin auch beeindruckt. Ich weiß auch gar nicht, wie das passieren konnte, weil der Witz ist, lieber Manu, ich habe zusätzlich auch noch Stalker durchgespielt.
What?
Weil Stalker gibt es ja jetzt für Konsolen.
Stimmt, das kam im Game Pass,
genau. Genau, und ich habe also nicht das erste Stalker, sondern Call of Pribyat habe ich durchgespielt. Ich bin ja großer Stalker-Fan. Und das habe ich irgendwie auch noch geschafft. Kann ich übrigens empfehlen, kostet, glaube ich, 20 Euro. Also wer noch nie ein Stalker-Spiel gespielt hat, das kann man machen. Ist natürlich ein Spiel aus dem Jahr, ich habe keine Ahnung, 2009 oder was, oder 2008. Das sieht man dem Spiel auch an, was aber egal ist, weil das eh alles so depressiv und grau in grau ist in der Stalker-Welt, dass es dann fast ein bisschen wurscht ist, dass da alles scheiße aussieht. Es unterstützt eigentlich eher noch diese Trostlosigkeit. Mechanisch und sowas ist das immer noch ein ganz tolles Spiel.
Cool. Ja. Und die Konsolenversion passt auch? Also ist eher eigentlich ein typisches PC-Spiel, so wenn man das so in der
Richtung. Ja, genau. Aber das, also du hast manchmal, wie das halt so üblich ist, in so im Inventarmenü, dass irgendwie der Cursor nicht da ist, wo er sein sollte und sowas. Ja, so ein bisschen hakelig. Aber wie gesagt, ich habe es durchgespielt auf der Konsole, auf meiner PlayStation 5 und es hat fantastisch funktioniert und es hat wirklich Spaß gemacht.
Cool. Sehr schön. Das ist natürlich kein Kandidat, weil es ja nur ein Re-Release ist eines alten Spiels. Und deswegen gucken wir mal, was es für neue Spiele diesen Monat gegeben hat. Ein Spiel, auf das du dich ja auch schon gefreut hast, hast du auch schon hier angekündigt mit einem schier unaussprechlichen Namen, The Thaumaturg, ein CRPG. Da warst du, glaube ich, letztes Mal ein bisschen überrascht, dass das überhaupt kommt. Gell? Das hatte ich dir gesagt, dass das doch was für dich wäre. Und du hast es dir angeschaut. Ich bin gespannt.
Ja, also eigentlich war ich gar nicht so überrascht, weil es wurde ja zweimal verschoben. Also es sollte, im Februar kommen und dann ist es nochmal verschoben worden. Ich habe es mir angeschaut, jetzt allerdings nicht ewig lang. Aber das, was ich da gespielt habe, das hat mir sehr gut gefallen, wenn man auf diese Art von Spielen steht. Ja? Also es ist tatsächlich ein CRPG, wie es im Buche steht. Allerdings eines, das jetzt, sagen wir mal, weniger Icewild Dale ist, also auf Kämpfe fokussiert, als vielmehr ist es so, geht es in Richtung Disco Elysium. Ja? Mhm. Also eine völlig anderes Szenario. Denn das Szenario, das finde ich sehr interessant, denn das Spiel spielt Ende des 19. Jahrhunderts in Warschau. Mhm. Und du kennst ja vielleicht die Redewendung, und dann ist Polen offen. Mhm. Also sowas wie, wenn Dragon's Dogma 2 nicht den Februar, den Märzgürtel holt, dann ist Polen offen. Mhm. Und da gibt es ja immer so Spaßvögel, die meinen, das darf man irgendwie nicht sagen, weil das kommt ja daher von den Nazis, als die Polen überfallen haben. Das stimmt nicht, sondern es kommt aus dieser Zeit, als Polen als Staat nicht mehr existent war. Ah. Denn Polen, es gab, ich weiß gar nicht, so 120, 150 Jahre, war Polen einfach nicht mehr auf der Landkarte. Also es hatten die Preußen und Russen irgendwie unter sich aufgeteilt. Und erst seit Ende des Ersten Weltkriegs, glaube ich, gibt es wieder den Staat Polen. Mhm. Also jetzt nagelt mich hier nicht fest, das ist jetzt wirklich so jetzt mal so aus der hohlen Hand, das müsste ich nochmal genau recherchieren, ob es wirklich Ende Erster Weltkrieg ist oder vielleicht doch ein bisschen später, keine Ahnung. Auf jeden Fall, dieses Spiel spielt in der Zeit, in der es Polen nicht gab. Und das merkst du diesem Spiel auch an. Also so die ersten Leute, die du triffst, sind irgendwelche zaristischen russischen Soldaten und sowas, ja. Und dieses Spiel kommt eben aus Polen und die verarbeiten da oder erzählen halt eben diese Geschichte, die im Westen relativ unbekannt ist. Ja, was ist das für ein Spiel? Also man spielt einen Taumaturgen, was auch sehr interessant ist, weil ein Taumaturg ist jemand, der im Prinzip Gedanken lesen kann. Und was dieser Taumaturg ist, quasi so eine Mischung aus Detektiv und Seelenklempner. Ja, also er kann halt natürlich Gedanken lesen, er kann aber auch Leute beeinflussen zum Guten und zum Schlechten. Und das ist halt sozusagen die Hauptfigur. Und das Spiel ist mechanisch total gut gemacht. Ich finde, es sieht sogar hübsch aus. Es ist allerdings, und das muss man wissen, wenn man dieses Spiel spielt, es ist, der Christian Alt würde sagen, verlabert. Also man muss wie in Disco Elysium Spaß daran haben, an Text im Computerspiel. Ja, also man muss Spaß daran haben, Dinge zu lesen.
Viel Lore lesen und so, nicht alles.
Genau, mit Leuten zu sprechen, solche Sachen. Also das ist so ein bisschen, worauf der Schwerpunkt ist. Aber finde ich ein schönes Spiel. Und wer eben so ein bisschen was, ja, ein etwas abseitigeres, ungewöhnlicheres Rollenspiel sucht.
Aber ist es eher jetzt so auf, ist es jetzt so auf die Detektiv und auf die Story ausgelegt, wie Disco Elysium, oder hat es auch Kämpfe?
Ja, es hat Kämpfe. Und die Kämpfe sind auch total gut. Also Kämpfe finden rundenbasiert statt, wie es ja sein muss. Ja. Und finden tatsächlich relativ klassisch statt, so dieses rundenbasierende Ding, wo du so das Kampf von der Seite siehst. Mhm. Also, wie gesagt, für Leute, die ein bisschen was Ungewöhnlicheres suchen, kann man den The Taumaturg durchaus ans Herz legen. Und für alle anderen, die können echt mal warten, bis das vielleicht ein bisschen budgetiert ist und ein bisschen in so einem Sale oder sowas und dann auch zuschlagen.
Also, ich finde das Setting halt sehr geil, weil es halt wirklich mal was komplett anderes ist. Ja.
Ja, und das ist auch, weißt du, du triffst gleich am Anfang, wie heißt er nochmal, dieser russische Wunderheiler, der irgendwie die Zahnfamilie um den Finger gewickelt hat, Rasputin. Gleich am Anfang triffst du Rasputin und so, und das ist halt auch ganz nice, ne? Also, ja, ich muss auch dazu sagen, ich meine, ich habe ja vorher erzählt, ich habe Stalker gespielt, ich habe auch ein kleines Fable für diese osteuropäischen Sachen. Mhm. Also die sind immer so ein bisschen düsterer, ein bisschen ernsthafter, ein bisschen kerniger, aber ich mag das total.
Ja, ja, das ist so ein kleiner Trend auch geworden, gell? Dass die Themen aus dem Osten immer mehr auch in Spielen auftauchen. So, das ist in den letzten Jahren verstärkt aufgetaucht.
Also du merkst dieses Selbstbewusstsein, was so osteuropäische Spielestudios mittlerweile haben. Also sagen, okay, wir wollen jetzt auch mal Dinge aus unseren Gefilden thematisieren, ja. Also, keine Ahnung, das war ja auch damals bei King Come Deliverance oder sowas der Fall. Ja. Ja. Und bei The Witcher ja auch. Also, The Witcher ist ja sehr osteuropäisch.
Auf jeden Fall. Ja, super interessant auch mit dem, jetzt ist Polen offen, weil ich habe mich auch immer gefragt, ob das irgendwie Nazi-Sprech ist oder nicht.
Ja, das ist nicht hundertprozentig sicher, aber sehr wahrscheinlich. Ja, und das ist halt so, das heißt halt sowas wie, also dann kann alles passieren. Es ist halt so, wenn Polen verschwinden kann, dann kann alles passieren. So, so, das ist so ein bisschen so diese Entsprechung. Und
sehr schön.
Ja, und ich meine, ich finde auch, ich meine, diese Geschichte ist relativ unbekannt, aber ich finde, so als Deutscher kann man sich auch mal ein bisschen mit der Geschichte seiner Nachbarländer auseinandersetzen. Und ja, dieses Spiel hilft einem auch ein bisschen dabei.
Sehr gut. Ich habe mich mit japanischer Strategie auseinandergesetzt, aber komplett Fantasy. Also da sind jetzt keine japanische Folklore oder so drin, sondern es ist eher High Fantasy. Unicorn Overlord heißt das Spiel und ist von den Leuten von dem Studio VanillaWare. Die, weiß nicht, ob du die kennst, das ist so ein Studio, die vor allem damit Aufmerksamkeit generiert haben, dass sie immer sehr ausladende Oberweiten bei ihren weiblichen Figuren haben. Alles so handgezeichnet, so 2D, sind so große, große Figuren. Hast du bestimmt schon mal gesehen. Ja.
Da bin ich sehr gespannt, was du dazu sagst, weil das kriege ich immer als Werbung angezeigt. und ich habe es mir schon mehrmals überlegt, ob ich mir das holen soll. Ja. Weil es ja auch rundenbasierend und so, ne?
Denkt man, aber es ist anders als man denkt. Also Unicorn Overlord ist ein Strategiespiel, was wirklich auf der Strategieebene passiert. Es gibt zwar Kämpfe, die ausgetragen werden, also Strategiespiel bedeutet, du hast mehrere Truppenverbände, die du in so einem High-Fantasy-Reich, also es geht drum, jada, 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 Bösewicht, so Sauronartig hat das Land unterjocht, Königin muss fliehen, im Exil, du bist der Sohn dieser Königin und flüchtest dann inkognito weg und startest dann die Rebellion. Also du startest dann quasi die Liberation Army und versuchst dieses Land zurückerobern, nachdem du ausgewachsen bist. Ja? Du hast lauter Gefährten, die du dann so um dich scharst und du hast dann so Truppenverbände und du läufst über diese Oberkarte, gehst dann in so Dörfchen und so und sagst dann, okay, jetzt möchte ich da dieses Gebiet befreien und dann siehst du auf dieser Überwelt, wie du diese Truppenverbände setzt und hast dann, kannst sie selber so zusammenstellen. Also vorne einen Schildträger, hinten dran jemand mit der Lanze. Dann, was weiß ich, triffst du vielleicht eine Magierin, die setzt du dann in die zweite Reihe und so. Das heißt, du stellst dir so deine Truppenverbände zusammen und dann läuft es ab wie ein Echtzeitstrategiespiel. Also du kannst dann sagen, wie bei Baldur's Gate früher, Pause, klickst die Einheit an und sagst, diese Truppe soll da rechts rüberlaufen zu dem Turm und die Truppe soll da hochlaufen in den Wald. Wie halt Echtzeitstrategie so funktioniert. Und wenn sich dann Truppenverbände treffen, dann wird umgeschaltet in so eine klassische Ansicht, wie man erwarten würde, dass es bei runden Strategiespielen, bei japanischen Spielen abläuft. Eine Partei steht links, eine Partei steht rechts. Aber der Clou ist jetzt, es gibt gar keine Rundenstrategie, sondern das läuft dann automatisiert ab. Die Kämpfe laufen komplett automatisch ab. Und das hat mich erstmal verwundert. Ich dachte so, hä, das soll Spaß machen, da passiert ja alles von alleine. Aber die Strategie dahinter ist eben, wie setzt du die Truppen zusammen? Wie reagierst du? Du musst natürlich die richtigen Truppen an die richtige Stelle navigieren und so weiter. Das heißt, es bleibt wirklich auf dieser Strategie und nicht auf dieser Taktikebene. Und dann hast du halt ganz viele Nebenmissionen und dann triffst du dort irgendwie eine alte Klerikerin und dann kannst du aber auch entscheiden, hilfst du ihr jetzt oder möchtest du sie verurteilen für das, was sie getan hat? Und je nachdem, wie du dich entscheidest, schaltest du halt neue Klassen frei, neue Charaktere, die dann auch Spezialfähigkeiten haben. Also da ist das Spiel dann durchaus sehr japanisch, aber so nach 3-4 Stunden war ich dann total hooked. Also am Anfang war ich ein bisschen misstrauisch, so, hey, was soll das denn? Und komisch und diese großen Figuren, die automatisch kämpfen, was soll das? Und dann hast du aber nach 5, 6, 7, 8 Stunden immer mehr Kleinigkeiten, die dich total faszinieren. So. Also du kannst dann deine Einheiten auch programmieren, nenne ich es jetzt mal. Ja? Also du hast dann diese Spezialfähigkeiten und dann kannst du so if this, then that Programmierung quasi einführen. Das heißt, du kannst dann sagen, wenn diese Einheit getroffen wird, dann soll sie bitte immer den schwächsten Charakter von der anderen Seite angreifen. Oder diese Einheit soll immer, wenn Bogenschützen dabei sein, dann soll die immer erst ihre Magie dorthin schleudern und solche Geschichten. Ja? Sodass du wirklich dann so ganz granular einstellen kannst, wenn du möchtest. Der Schwierigkeitsgrad ist aber so meistens, dass du eigentlich auch so ganz gut durchkommst, wenn du so ein bisschen clever agierst und jetzt nicht immer nur mit der Einheit da vorne nach vorne prescht. Und ähnlich wie bei XCOM haben die natürlich dann auch so Energiepunkte. Das heißt, du kannst nicht unendlich mit einer Truppe angreifen. Du musst die dann auch wieder rasten lassen und so weiter. Und erzählt wird das Ganze in so einer schönen, seichten Fantasy-Geschichte. Das ist jetzt nicht gravierend irgendwie toll, spannend oder so, aber es trägt zu dieser Fantasie dabei, ja, dieses Land langsam wieder zu erobern. Du kannst dann die Dörfer auch so ein bisschen ausbauen, dass sie halt besser werden. Dann ist da ein Schmied und der gibt dir Waffen und so Kram. Also alles relativ bekannt, aber der Gameplay-Loop ist wirklich außergewöhnlich, weil ich den so in der Form auch noch nicht gesehen habe. Und es ist wunderschön. Also dieser Zeichenstil sieht wirklich toll aus. Und meine Sorge ist auch unbegründet mit diesen großen Oberweiten. Es gibt 2, 3 Figuren, die sind so ein bisschen übersexualisiert, aber die ownen das auch, wie man so auf Neudeutsch sagt. Ja, also das wird dann auch thematisiert, die reden dann auch drüber. Und es gibt aber vielleicht 10, 12 unterschiedliche Kämpferinnen und Heilerinnen und die sind alle sehr, sehr unterschiedlich, auch von den Körpertypen. Also es ist nicht jede Frauenfigur ist übersexualisiert, sondern es gibt halt 1, 2, die so ein bisschen sexy sind. Aber es gibt halt auch ganz, ganz, ganz viele andere Frauen, auch maskulinere Frauen und etwas dicklichere, dünnere, welche mit wenig Oberweite und so, sodass man das dem Spiel definitiv nicht vorwerfen kann, dass es jetzt nur so ein Male-Gaze-Fanservice-Game wäre.
Also wie gesagt, ich habe das in meiner Werbung angezeigt bekommen und es sah eben aus wie so ein Rundenstrategiespiel, weil es sozusagen genau dieses Aussehen hat von so einem JRPG. Und dann habe ich mir den GameStar-Artikel durchgelesen und erstmal gecheckt, sozusagen, dass das diese Auto-Battle-Funktion irgendwie hat und eigentlich ganz anders funktioniert. Und warum ich mir das nicht geholt habe bislang, liegt an einem Minuspunkt, den die GameStar gemacht hat. Die haben noch immer so Pluspunkte, also ein Minus so, passt zu euch, wenn, passt nicht zu euch. Und bei passt nicht zu euch steht, ihr ohne Zeitdruck taktieren möchtet. Mhm. Also hat man da Zeitdruck?
Ja.
Weil ich hasse Zeitdruck.
Nicht bei jeder Mission, aber es gibt manche Missionen, wo du dann unter Zeitdruck einfach halt, du darfst dich da nicht so sehr ablenken lassen und musst dann halt zu dem Chef, der da rumsteht, irgendwie hin. Den fand ich jetzt aber völlig fair, den Zeitdruck. Also außerhalb der Kämpfe ist der da nicht mehr. Der ist wirklich nur in den Battles. Und du hast dann aber auch so Items, die du findest. Also ich habe gestern oder vorgestern diesen einen Boss nicht geschafft innerhalb der Zeit. Und dann kam, möchtest du den Kampf komplett neu starten oder möchtest du einer dieser, was weiß ich, Schlumpfbären essen und dann kriegst du nochmal komplettes Zeitlimit. Also das war nicht dramatisch, das ist handelbar. Und es war, wie gesagt, nicht bei jedem Missionstyp, das kommt hin und wieder mal vor.
Sehr gut.
Ja hat mir gut Bock. Gefallen.
Ja.
Genau, du hast dir stattdessen Dragon's Dogma 2 angeschaut. Das hat ja auch schon einen großen, großen Ruf gehabt. 13 Jahre haben die Fans auf eine Fortsetzung gewartet. Jetzt ist sie endlich da und sie hat gemischte Kritiken hervorgerufen, aber überwiegend positive, oder? Wie hat es dir gefallen?
Also schade, dass der Christian nicht da ist, weil der wäre jetzt ziemlich überrascht, weil ich habe ziemlich viel gelästert über dieses Spiel in der letzten Woche. Und jetzt muss ich aber sagen, so nach 15 Stunden oder was ich da jetzt drin habe, oder 20 Stunden, finde ich es richtig geil. Mhm. Also es hat seine Probleme. Eins davon heißt Mikrotransaktionen, ja. Aber ich sag mal so, wenn man wirklich mal nach dem Spiel sucht, weil also sozusagen das klaffende Loch, was Skyrim geschlagen hat, ja, und da gibt's ja nicht so viele Spiele in der Richtung, das kann man damit ganz gut ausfüllen. Vielleicht erstmal, was mir nicht so gut gefällt. Also erstens, was mir nicht so gut gefällt, ist, dass das Spiel ziemlich unerbittlich ist, auf so eine dumme Art, ja. Es gibt nur einen Speicherstand, ja, was echt so ein bisschen blöd ist, weil manchmal passieren ja einfach dumme Sachen, ne? Also so, keine Ahnung, du fällst die Schlucht runter und dann musst du dann nochmal anfangen. Das Spiel ist nicht schwer, also es ist jetzt kein Souls-like oder so, aber das mit dem einen Speicherstand, mich nervt sowas so ein bisschen, ja. Also ein Beispiel ist zum Beispiel auch, du kannst Quest-Gegenstände verkaufen. Ja, also das, was ja in Rollenspielen in der Regel nicht geht, und wenn es geht, kannst du dass du die einfach schnell zurückkaufen kannst, das geht hier nicht. Mhm. Also mir ist es halt passiert, ja, ich muss auf den Maskenball, krieg dafür eine Maske von dem Questgeber, verkauf halt versehentlich diese blöde Maske und kann sie dann nicht mehr zurückkaufen. Also kann ich schon, aber dafür musste ich jetzt gestern 2 Stunden an das Ende der Welt gehen und 10.000 Goldstücke abdrücken, ja. Und das sind halt so Dinge, die nerven mich. Und du, es gab jetzt auch so diese Geschichten, dass deine NPCs, da komme ich gleich nochmal drauf, Partymitglieder, die können auch irgendwie verrückt werden und dann bringen die NPCs um, die aber storyrelevant sind und sowas.
Das ist aber eigentlich geil, dass es sowas überhaupt gibt heutzutage noch.
Ja, ist geil, aber dann gibt mir trotzdem mehr Speicherstände. Also ja. Das ist halt dann so, ja, keine Ahnung, also das war dann, also mit dieser Maske, das war dann schon auch ein bisschen cool, ja, da irgendwo an den anderen Arsch der Welt reisen zu müssen, um diese fucking Maske zurückzubekommen. Das war auch ein bisschen witzig, aber im ersten Moment hat es mich genervt. Mhm. Jetzt sage ich, ja, man muss dort, musste ich sehr lange reisen. Und das sage ich deswegen, weil das ist etwas, was mir unglaublich gut gefällt. Du musst in diesem Spiel richtig lang reisen. Also das Spiel geht los, das ist halt heiß, wie so üblich, ja, geh doch dort irgendwie in die Hauptstadt. Und du bist dann richtig lang unterwegs. Also, was super ist, weil ich finde, viele Rollenspiele fühlen sich immer an wie so ein Freizeitpark, wo die eine Attraktion gleich neben der anderen ist. Das ist hier anders. Du hast wirklich das Gefühl, dass du dich auf so eine Reise ein bisschen vorbereiten musst, ja, dass das weit ist. Und wenn dann am Horizont die Giebeldächer der Stadt auftauchen, dann hast du ein richtig wohliges Gefühl, ja, weil du dieses Gefühl hast, du bist bald da. Finde ich super. Das ist übrigens da, wo diese Mikrotransaktionen reinkicken, weil es gibt ein Schnellreisesystem mit so Stierkarren, die aber dauernd überfallen werden, ja. Also wenn du das nimmst, musst du dich immer auf irgendwelche Kämpfe einstellen, ist alles ein bisschen nervig. Und es gibt aber auch so ein Schnellreisesystem mit so Steinen. Also das ist dann das, was man halt so kennt aus klassischen Rollenspielen, nämlich, dass du dich irgendwo hin beamen kannst, wo du schon mal warst im Wesentlichen. Und diese Steine sind aber super selten. Und die kannst du mit Mikrotransaktionen kaufen. Was halt wirklich so echt ärgerlich ist, weil, naja, also, oder ich denke darüber nach, also eigentlich finde ich es gar nicht so ärgerlich, weil dieses so, alles ist in diesem Spiel weit weg, natürlich an Gewicht gewinnt, wenn du nicht schnell reisen kannst, ja. Aber auf der anderen Seite ist so dieses Gefühl, du kannst dir das halt als Mikrotransaktion, kannst du dir diese Reisesteine kaufen, finde ich irgendwie nicht so richtig geil.
Ja, ist nicht so geil, aber ich fand die Diskussion um die Mikrotransaktion auch ein bisschen übertrieben. Also was ich uncool fand, ich hatte eine Preview-Version, habe das auch einem Tester gegeben und da war zwar die Ansage, es wird welche geben, aber nicht, also war der Shop war noch nicht offen, aber immerhin war es klar kommuniziert. Aber die wichtige Aussage für mich war, alles, was Mikrotransaktion ist, ist im Spiel auch erspielbar. Also es sind keine Sachen hinter der Paywall.
Ja,
das finde ich ist dann immer völlig vertretbar. Ja. Also wer dann zu ungeduldig ist, kann sich die Dinger kaufen. Aber
ja, ich weiß nicht. Also ich finde das Spiel, also ich finde es scheiße, wenn man sich mit zusätzlichem Geld Komfort kauft.
Ja, aber es muss ja
keiner. Also irgendwie, entweder das Spiel ist komfortabel oder halt nicht. Aber ich finde das irgendwie doof. Also
du, da bin ich voll bei dir. Ich fand nur die Aufregung ein bisschen übertrieben, weil es ja nicht so ist.
Ich
weiß,
ich finde es halt überflüssig und ich, keine Ahnung, ich weiß nicht, was das soll. Klar, ich meine, muss man das Spiel vielleicht nicht so downvoten, aber naja. Ja. Okay, jetzt kommen wir zu dem, was dieses Spiel eigentlich sozusagen in seinem Kern ausmacht oder was das Besondere an dem Spiel ist. Nämlich die NPCs.
Mhm. Die Vasalen, oder heißen die?
Ja, genau, Vasalen. Da sind wir übrigens auch beim Punkt, der wirklich furchtbar ist bei diesem Spiel. Das ist die deutsche Übersetzung. Mhm. Also, das geht schon dabei los. Also, das sind keine Begleiter, sondern Vasallen. Mhm. Ein Begriff, der eigentlich nicht so wirklich passt. Oder der König ist nicht der König, sondern der Souverän. Also, es sind halt immer so irgendwie so blöde Worte, die so eins knapp daneben sind.
Geil.
Wo ich mir auch immer so denke, ich verstehe nicht, wieso das nicht einfach jemandem vorgelegt wird, der nochmal einmal, der muss es ja nicht übersetzen, der muss es einfach nur glätten, ja. Also, egal. Diese Vasallen sind im Prinzip Begleiter und einen baust du dir selbst. Das ist in meinem Fall Samson. Das ist ein riesiger Bär, sowas in der Art. Also so ein bärenähnlicher Typ sieht eben aus wie Samsung aus der Sesamstraße. Und dann kannst du dir immer noch zwei Vasallen mitnehmen. Und diese Vasallen sind Vasallen quasi, die andere Leute gemacht haben. Und die steigen nicht im Level auf. Das heißt, du musst die austauschen immer wieder. Und das ist, einerseits ist das sehr witzig, weil das sind dann immer so halt die Vasallen, die andere erstellt haben. Irgendein Geralt von Riva oder keine Ahnung, Maurice Weber hat, glaube ich, gestern seinen Vasall geteilt. Das war, glaube ich, auch so ein riesiger Fleischklops. Oder, keine Ahnung, der Zauberer von Oz. Also die sozusagen, mein Gott, was halt so Leute user-generated halt so machen, ja, dass sie die halt bekannten Persönlichkeiten nachempfinden. Aber ziemlich oft sind es einfach so, ja, ich bin Elisa, Zauberin oder sowas. Und in dem einen Fall finde ich es zwar witzig, aber bricht natürlich ein bisschen die Immersion, wenn du da mit Geralt von Riva unterwegs bist. Mhm. Und auf der anderen Seite, diese ich bin Elisa, die Zauberin, halt irgendein random Charakter, den halt jemand erstellt hat, da ist es halt einfach ein random Charakter, den jemand erstellt hat. Ja. Und ich persönlich hätte es vorgezogen, eher computergestützte Begleiter zu haben, die dafür eine eigene Story haben, die eine gewisse Tiefe haben und so weiter. Weil das, finde ich, ist schon auch ein Problem dieses Spiels. Es unterstützt sozusagen, dass die ganze Welt sehr kulissig ist. Also du hast halt nicht das wie bei Skyrim oder bei Gothic, dass du Gegenstände anfassen kannst, dass jemand ein Schwert liegen lässt, das er selber benutzt, dass du irgendwo einbrechen kannst, was natürlich alles Spielereien sind, aber das schon einfach einer Welt eine gewisse Glaubwürdigkeit verleiht. Das hast du dort nicht. Das ist alles wie, keine Ahnung, bei Horizon Zero Dawn ist halt irgendwelche Kisten, die machst du auf und dann ist halt was drin. Und dass diese NPCs quasi keine richtige Tiefe haben, zahlt sozusagen auf diesen Kritikpunkt meines Erachtens ein.
Und die labern ohne Ende Bullshit, oder? Also Sascha Penzon hat den Artikel.
Ja, genau, das kommt noch dazu.
Die labern und labern und labern.
Ja, und du hast keine wirkliche Beziehung zu denen.
Ich habe jetzt auch gelesen, dass die Performance ist ja unterirdisch auf dem PC, leider immer noch, dass die Leute jetzt anfangen, die NPCs zu töten, damit das Spiel besser läuft, weil sie nur Bullshit labern.
Ja. Genau, aber ansonsten trotzdem, also trotz dieser ganzen Makel, wer ein Fantasy Open-World-Rollenspiel aus der Ego- oder Third-Person-Perspektive genauer gesagt sucht, der ist hier richtig. Und also wirklich ein Rollenspiel, weißt du, wo du auch sowas wie Städte hast und nicht nur irgendwelche Geister wie in Elden Ring oder sowas, ja? Mhm. Also wer wirklich sowas sucht, hey, bisschen Skyrim-mäßig, ich hab Bock zu reisen, ich hab Bock auf Mittelalterstädte, ich hab Bock auf riesige Orks oder Zyklopen, die ich bekämpfen kann. Da ist er da richtig. Und zum Beispiel, was das Spiel zum Beispiel toll macht, sind teilweise wirklich die Quests, weil die das nicht einfach so Questmarker sind, sondern du musst dann auch noch mal ein bisschen suchen oder irgendwie sagt dir jemand was und dann musst du so ein bisschen kombinieren, wo das, also typische Quest hatte ich gestern, ist halt irgendein Junge von Wölfen verschleppt worden und dann musst du halt mit Leuten reden, die dir sagen, wo du den das letzte Mal gesehen hast. Also sozusagen, finde ich, sowas mag ich irgendwie, wenn man sich da ein bisschen Mühe gibt. Und insofern, ich habe Bock, das weiterzuspielen. Und ja, also wer eben was sucht in der Richtung, der wird da schon ziemlich fündig.
Hattest du den ersten gespielt damals? Kanntest du den?
Ich hatte den runtergeladen mal, weil der, glaube ich, in diesem PlayStation Game Pass ist. Aber ich habe es gar nicht verstanden. Mhm. Also ich habe das irgendwie eine Stunde gespielt und habe es gar nicht kapiert. Ich meine, es ist ein 14 Jahre altes Spiel auch. Mhm. Und ja. Also, es hat bei mir keinen bleibenden Eindruck hinterlassen, das jetzt aber schon.
Okay. Schiffers Spielebude, Note für Dragon's Dogma 2?
Ja, schon eine 7,9.
Okay.
Du weißt ja, Schiffers
Spielebude ist ja eine 9,
ist die härteste Testdingster-Regime der Welt. Ja, und da ist eine 7,9, da kann man sich schon was für kaufen. Sehr da gut. Kann man sich schon mit blicken lassen.
Gut, Rise of the Ronin habe ich währenddessen gespielt. Das wäre in deinem Wertungsschema wahrscheinlich eine 5 von 10, wenn überhaupt. bin ich leider auch sehr enttäuscht drüber. Also mich hat es wirklich sehr enttäuscht zurückgelassen. Rise of the Ronin habe ich mich sehr drauf gefreut. Das neue Spiel von Team Ninja, die ich sehr, sehr mag. Also die haben fantastische Kampfsysteme immer gemacht und haben jetzt aber gesagt, sie machen jetzt ein Spiel, wo sie sich ein bisschen mehr dem Westen annähern und es geht so in die Richtung Assassin's Creed in Japan. Ja, also Rise of the Ronin hat quasi das klassische Kampfsystem, wie man es von einem Souls-Game, Soulsborne-Studio erwarten würde. Also sehr sehr vielschichtiges Kampfsystem, zig unterschiedliche Waffen, natürlich so Samurai-Schwert mit Stäben und schlag mich tot, also kann man sich richtig austoben, aber deutlich einfacher als jetzt bei den Vorgängerspielen wie Nioh oder so, die ja bockschwer sind und halt die klassische Souls-Formel haben. Und hier ist es nicht ganz so schlimm. Es hat Anleihen von einem Soulsborne-Game, aber nur sehr sporadisch und sehr vertretbar, auch für Leute, die nur sowas wie Assassin's Creed spielen wollen. Also du verlierst ein bisschen Erfahrungspunkte, aber du kriegst die wieder zurück, so Nemesis-mäßig. Wenn du den Gegner, der dich getötet hat, hast, wieder tötest, dann kriegst du deine Erfahrungspunkte wieder zurück, was eigentlich auch ein ganz cooles System ist. Was macht man? Man spielt eben einen Samurai. Die sind so Twin Blades, also sind wie so Zwillinge. Einer davon stirbt aber im Intro, also in dem ersten Kampf musst du dich dann entscheiden, spielst du die männliche Version oder die weibliche Version von dieser Twin Blade, und die andere Figur geht verschütt, stirbt, wie auch immer, weiß man nicht so genau. Und man rennt dann eben weg und wird zu einem Ronin, also einen ausgestoßenen Samurai. Und das spielt, das ganze, die ganze Welt ist eigentlich ganz geil, weil das spielt so zu der Zeit, Ende der Edo-Ära, als die Briten mit ihren schwarzen Schiffen dann eben auch schon nach Yokohama gekommen sind. Da hat sich der Japan gerade wieder so geöffnet gegen den Westen oder für den Westen, und man läuft dann auch durch dieses Viertel und sieht halt die belgische, die britische Botschaft. Die Leute laufen rum so ein bisschen wie so Sherlock Holmes oder so, ja. Also du kannst dann deinen Samurai klassisch ausrüsten und klassisch anziehen. Du kannst aber auch so richtige britische Zwirne anziehen mit so Melonenhut und so, und kannst auch Schusswaffen verwenden, was auch untypisch ist jetzt eher für so ein Samurai-Spiel. Also hast Revolver, Gewehre und solche Geschichten. Und die Prämisse ist super cool, ja. So Westen clasht auf den Osten, und das Spiel selber hat ja auch auf dieser Metaebene den Westen und den Osten in einem Spiel vereint. Also japanisches Studio macht jetzt eher klassische Open-World-Systeme da rein. Und das ist auch der Knackpunkt und das Dilemma an dem Spiel. Das, was gut funktioniert, ist das, was das Studio immer gut gemacht hat, nämlich Kampfsystem und eben die Bewegung und die Schnelligkeit. Alles ist tight, alles ist on point. Und dann haben sie halt diese ganzen Ubisoft-Formel-Dinger reingeklatscht, die einfach nur schlecht sind. So, ja, die sind einfach nur langweilig. Also klar ist es mal lustig, da ist dann so ein Forscher wie bei Assassin's Creed, der gibt dir dann so eine Aufgabe und dann schaltest du ein Fotoapparat frei. Und dann rennst du halt durch die Welt und machst halt irgendwie Fotos von den Sehenswürdigkeiten, wie du es halt bei Far Cry schon 100-mal gemacht hast, bei Assassin's Creed. Hast einen Gleitschirm wie bei Assassin's Creed, schleichst wie bei Assassin's Creed und hast halt, wenn du die Map aufmachst, hunderte von Icons und immer die gleichen. Also hier sind nochmal vier Katzen versteckt, hier ist nochmal ein Tempel, da ist nochmal yada, 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 und du wirst erschlagen von Icons. Und das ist halt so schade. Also wenn sie wenigstens irgendwie interessante Sachen mit der Open World gemacht haben, aber die haben da irgendwie 7-8 Jahre dran entwickelt, und in der Zeit ist halt viel passiert. Ja, Elden Ring, Tears of the Kingdom, Zelda, Breath of the Wild, also Open World Spiele haben sich halt auch ein bisschen weiterentwickelt und haben interessante Dinge gemacht. Auch Horizon Zero Dawn zum Beispiel hat halt auch klassische Open-World-Mechaniken, aber hat unglaublich coole Nebencharaktere, die dir spannende Geschichten erzählen, finde ich zumindest, ja. Und das funktioniert halt hier gar nicht. Die Geschichte ist da als Prämisse und wird dann aber dann überhaupt nicht cool erzählt. Also die wird einfach nur so, es ist so Kulisse, das ist einfach so Staffage. Aber mein Podcast-Gast bei Insert Moin, der John, der hat 80 Stunden in dieses Spiel gesteckt, weil er gesagt hat, irgendwas Cooles muss doch mit der Geschichte noch passieren. Und der war noch enttäuschter, weil er gesagt hat, da tut sich nichts mehr. Also aus dieser ganzen tollen Prämisse mit Matthew Perry, der Brite, der da ist und so, das wird alles nur so angeschnitten. Und aus dieser tollen Grundlage, aus diesem historischen Setting wird einfach nichts gemacht. Also kann ich nur empfehlen, wenn man irgendwie das Kampfsystem von Team Ninja mag und sagt, Souls Game habe ich gerade keinen Bock, ich will eher so ein bisschen seichter, dann kann man da schon Spaß mit haben, aber es sieht halt auch nicht so schön aus. Also im Vergleich zu Dragon's Dogma oder auch The Thaumaturg, die ja grafisch auch ein paar Sehenswürdigkeiten haben, sieht Rise of the Ronin halt auch noch aus wie ein PS4-Spiel. Das ist halt echt ein bisschen schade. Also es wirkt sehr aus der Zeit gefallen und leider eine große Enttäuschung. Ja, nix, aber ist eh zu japanisch, glaube ich, für dich, oder? Und Open World hast du auch keinen Bock drauf.
Nee, und auf Kampfsystem auch nicht.
Dann ist Unicorn Overlord ja vielleicht was für dich. Sehr schön. Aber ich bin gespannt. Morgen kommt Millennia raus, also zum Zeitpunkt der Aufgabe 25.03. Ja. Am 26. kommt Millennia raus. Du hast schon reingespielt?
Ja, und das ist jetzt wirklich schade, dass der Christian nicht da ist, weil Christian hat das noch mal intensiver gespielt als ich, und Christian war hingerissen. Also Christian hat mir im Signal-Chat davon vorgeschwärmt. Er meinte, selten hätte ihn ein 4X-Spiel so gefordert. Und ich habe es auch angespielt, und das, was ich da gesehen habe, hat mir gut gefallen. Also erstmal müssen wir einfach mal konstatieren, es gibt kein Genre, das so sehr disrupted werden muss, so reif ist, um disrupted zu werden wie 4X. Also, ich meine, letztendlich diese
Auch Civilization. Mal kurz ein, was für eine Art von 4X? Ist es eher Civilization oder eher so?
Civilization 4X, okay. Genau. Civilization-like. Also klar, wir hatten Humankind, das hat das so ein bisschen probiert. Ja. Aber letztendlich spielen wir seit 20 Jahren dasselbe Spiel. Ja, klar, immer mal irgendwie mit neuen Features, aber das ist dann auch wieder Feature-Creep meines Erachtens. Aber egal, auf jeden Fall, dieses Genre muss mal so richtig
durchgefickt. Sag auch durchgefickt. Komm, sag's.
Nee, durchdisrupted. Ich bin ein Freund der gewählten Worte.
Ah, okay. Entschuldigung.
So. Ja. Und Millennia probiert das. Also Millennia ist ein kleines Projekt. Also es wird zwar vom Paradox vertrieben, also großer Publisher, aber es ist, glaube ich, so ein 3- oder 4-Mann-Projekt. Aber es sieht auch nicht toll aus und sowas, aber es hat halt fantastische Ansätze. Ich würde sagen, es gibt im Wesentlichen zwei Dinge, die es anders macht. Das eine ist, es ist ein bisschen so ein Mini-Anno, ja. Was heißt das? Naja, wenn du halt, keine Ahnung, auf irgendein Feld hast du Weizen, dann baust du halt wie bei Civilization einen Bauernhof drauf, dann kriegst du halt Weizen. Und wenn du aber eine Mühle baust, kannst du halt aus dem Weizen Mehl machen oder Brot. Und dann ist sozusagen die Nahrungs, hast du mehr Nahrung, ja. Und genauso gilt das natürlich für andere Sachen. Also keine Ahnung, aus Bäumen kannst du irgendwann auch Papier machen, um deine Unis zu versorgen oder sowas. Und das gibt dem Spiel schon mal so etwas Besonderes, nur eine schöne Mechanik. Und das Zweite, und das ist wirklich cool, ist, du kannst so Zeitalter auslösen und die sind richtig einflussreich. Also was meine ich damit? Sowas wie wenn du in der Anfangszeit viele Barbaren-Stämme auslöschst, dann kannst du die Welt in ein Zeitalter des Chaos stürzen. Und dann ändern sich Mechaniken, es gibt andere Gebäude, es gibt andere Einheiten, oder wenn du irgendwie 3 Weltwunder entdeckst oder so, oder irgendwie Naturwunder, dann kannst du ein Zeitalter der Helden ausrufen und solche Sachen. Und dadurch ändern sich die Spielregeln dieser Welt ziemlich dramatisch in regelmäßigen Abständen. Und damit ist sozusagen die Partie einfach immer etwas anders. Und das ist ja ein Riesenproblem für Civilization, weil ich spiele ja Civilization seit 25 Jahren exakt gleich. Ja, ich spiele immer gleich. Ich gründe ziemlich viele Städte am Anfang, schau, dass ich gerade noch genügend Truppen habe, um nicht in Kriege verwickeln zu sein, weil Kriege sind teurer, investiere alles in Wissenschaft und dann irgendwann ums Jahr 1735 überrolle ich mit meinen Panzern die ganze Welt. So spiele ich seit 25 Jahren Civilization. Und Millennia treibt mir das mal ein bisschen aus, ja, weil es eben, ja, dich, also einfach sozusagen immer dich dazu zwingt, deinen Spielstil ein bisschen anzupassen. Und deswegen, ja, also es ist ein kleines Spiel. Ich bin gespannt, was der Paradox noch draus macht und wie erfolgreich es sein wird, ja. Also, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das eine kleine Fangemeinde findet.
Ja, da tut sich jetzt ein bisschen was. Dieses Jahr kommt ja noch mal so ein Civilization-Klon raus.
Ja, das von Microsoft, ne?
Eden irgendwas oder sowas, wo man immer
nicht. Ach so, genau, nee, das kenne ich. Aber es kommt ja ein Riesending da von Microsoft.
Ja, das meine ich. Mir fällt immer der Name nicht ein von diesem Ding.
Ja, also es hat aber halt, also Millennia auch so ein paar Sachen. Du hast halt so Mechaniken wie, also viel dreht sich um deine eigene Stadt und andere Städte, da kannst du halt Vasallenstädte gründen.
Ach,
und dann ist es aber richtig aufwendig, die in dein Reich zu integrieren. Also das heißt, es umgeht damit natürlich auch so dieses, das ist auch so ein typisches Civilization-Problem ist, dieses Micromanagement, dass du da jede Runde gefragt wirst, wo in deiner 25. Stadt irgendein scheiß Kornspeicher gebaut werden soll oder ein Opernhaus. Ich hasse das. Bin am Ende nur noch damit beschäftigt. Und da ist halt Millennia viel, viel schlauer und fokussierter.
Cool. ARA History Untold.
Genau. Das ist von Microsoft. Ja, genau. Kommt das ja auch ist noch Microsoft-Ding, wo richtig viel Geld reinfließt.
Ja.
Mal gucken, wie das wird.
Cool, bin gespannt. Werde ich, glaube ich, mir auch mal angucken. Können wir ja nächsten Monat noch mal kurz drüber reden mit Christian. Ich habe ganz kurz in zwei Sachen reingeschaut. Eins davon werde ich weiterspielen, das andere aber eher deswegen, weil es mein Kollege schon gespielt hat. Alone in the Dark, das Remake, nicht das Remake, das Reboot sozusagen, habe ich mir angeschaut, was jetzt bei THQ rausgekommen ist. War ja auch schon ein paar Mal verschoben. Alone in the Dark hat mich am PC damals auf jeden Fall so geflasht, wie viele andere halt wahrscheinlich Resident Evil. Und es hat ja auch so diese Panzersteuerung und diese festen Kameraperspektiven eigentlich erfunden. Alone in the Dark, das Neue, ist jetzt ganz cool geworden. Also die Kämpfe sind leider nix. Das ist so ein bisschen der Knackpunkt daran. Das macht überhaupt gar keinen Spaß, die Kämpfe. Aber die Atmosphäre und das Setting und so sind wirklich cool. Also ist jetzt kein herausragendes, überragendes Spiel, aber hat eine tolle Atmosphäre, sieht hübsch aus, hat zwei coole SchauspielerInnen, die wirklich auch die Charaktere irgendwie mit Leben befüllen. Und es ist so klassisch Haus, kleine Rätselaufgaben erfüllen und so weiter. Und es ist sehr gamey trotzdem. Also du kannst da nicht einfach unter so einem heißen Dampfstrahl runterkrabbeln, kannst du nicht einfach auf den Boden legen und durchroppen. Das geht natürlich nicht. Nein, du musst natürlich erst die super geheime Schalteranlage finden, die das dann irgendwie mit 13 Objekten irgendwie freischaltet und so. Ja, also richtig schön klassischer Survival-Horror im weitesten Sinne oder Puzzle-Survival-Horror. Aber hat auf jeden Fall durchaus größeres Potenzial gehabt, als man vielleicht gedacht hätte. Und was ich heute kurz reingespielt habe, aber nur so die ersten paar Level, einfach aus Neugier, ist Princess Peach Showtime, was jetzt für die Switch rausgekommen ist. Princess Peach hat jetzt ihr eigenes Spiel bekommen und ich mag einfach das Setting. Also Peach wird in Anführungszeichen gefangen genommen in so einem Theater. Sie will eigentlich einen schönen, ruhigen Abend im Theater erleben. Und natürlich ist dieses Theater besessen von so einem bösen Geist. Und die Levels, die Stages, sind dann alle auf der Theaterbühne. Und sie muss dann quasi in die Hauptrolle schlüpfen und dann ist sie, und sie nimmt dann 1000 verschiedene Rollen an. Also mal ist sie eine Köchin, mal ist sie eine Ninja und mal ist sie eine Schwertkämpferin aus so einem Degen und wie heißen die Filme?
Mantel und Degen.
Mantel und Degen Film und dann aber die Kulisse ist wirklich so Theaterkulisse. Also du gehst dann so hin und das hat ja, haben wir so Paper Mario oder so, spielen ja auch mit solchen Gimmicks. Ja, du wechselst dann nicht die Bühne, den Levelabschnitt und du gehst quasi offstage und dann siehst du halt den nächsten Abschnitt, wie er hinter den Kulissen ist. Oder dann ist irgendwie ein Secret und dann findest du halt eine Falltür in der Bühne und dann bist du unten im Lager und musst dann da irgendwas machen und so weiter und so fort. Und jeder Anzug sozusagen, jeder Skill, den du dann hast, hat wieder so ein eigenes bisschen verändertes Gameplay. Also als Ninja hast du dann so leichtes Stealth-Gameplay, als Degenkämpferin hast du natürlich einfach Schwertkämpfe, wo dann auch so Bullet-Time passiert. Finde ich ganz süß gemacht. Ist jetzt sicherlich kein absolutes Highlight, was man gespielt haben muss, aber eine nette Ergänzung, finde ich. Ist, glaube ich, auch sehr kindertauglich, auch sehr family-tauglich und das soll es, glaube ich, auch sein. Also finde ich einfach süß.
Schön.
Yes. So, und dann natürlich noch der Knaller. We Are Football 2024. Ich gehe davon aus, du hast schon 80 Stunden gespielt und hast den, keine Ahnung, den TC Schönberg oder irgendwas zur Meisterschaft geführt, zur Champions League.
Nee, also habe ich tatsächlich nicht. Ich habe das erstaunlich wenig gespielt, obwohl es mir natürlich hervorragend gefällt. We Are Football ist der Nachfolger von We Are Football 2024 ist der Nachfolger von We Are Football. Das, glaube ich, vor 2 oder 3 Jahren zweimal den Gürtel geholt hat, tatsächlich bei uns. Also ein Fußballmanager von Gerald Köhler, dem Genie, dem Kopf, das Brain hinter der Anstoßserie und später dann auch der Football-Manager-Serie von EA. Mhm. Und im Prinzip, was hat er damals gemacht bei We Are Football? Er hat eigentlich einen Fußballmanager gemacht wie damals, ja. Also, wo man sich auch so richtig als Anstoßfan wohlgefühlt hat. Und er hat ihn nicht nur gemacht wie damals, von dem, was man da tut, sondern auch, sagen wir mal, von der ganzen Philosophie. Also, anders als jetzt bei dem Sega-Fußballmanager, wo du halt stundenlang irgendwie brauchst, bis du da mal im Spiel bist und dauernd erschlagen wirst von irgendwelchen Dingen, die du einstellen kannst, fokussiert sich halt der We Are Football halt auf das, auf was sich Anschluss auch fokussiert hat, ne? Ein bisschen entschlackt, aber so mit Humor und auch jetzt nicht allzu schwer. Und ich fand damals We Are Football richtig, richtig gut. Das war am Anfang so ein bisschen verbuggt. Da haben auch noch so ein paar Mechaniken und Funktionen gefehlt. Aber das wurde dann auch alles immer besser. Und das habe ich richtig, richtig viel gespielt. Und We Are Football, also man muss, da merkst du halt einfach, das ist so von Fußballfans für Fußballfans. Ja, also merkst einfach, dass das Leute gemacht haben, die Fußball geil finden. Und zwar so diesen Fußball aus der Fanperspektive so ein bisschen, nicht so diesen Laptop-Trainer-Fußball. Was ist jetzt das Neue? Also erstmal ist We Are Football einfach so ein bisschen eine ausgereiftere Version, also We Are Football 2024 von We Are Football, aber da ist wahnsinnig viel gleich. Also wenn ihr mit We Are Football nicht so viel anfangen konntet, dann wird We Are Football 2024 dieses Problem nicht für euch lösen. Weil es ist schon weitestgehend das gleiche Spiel.
Ist aber ein
Update, würde
sagen,
es gibt zwei wesentliche Unterschiede. Mhm. Das eine, es gibt jetzt 3D-Spielszenen. Bei We Are Football gab es ja nur Textmodus oder so eine stilisierte Animation.
Es ist aber nicht kriegsentscheidend bei so einem Spiel, oder? Es ist ja eher ein Manager-Game. So eine 3D-Animation ist jetzt nicht kriegsentscheidend für so ein Spiel.
Ja, aber sie ist schon cool, weil sie einfach mehr Spannung zeugt und du auch daraus mehr Informationen generieren kannst.
Okay.
Also zum Beispiel hast du halt die Situation, keine Ahnung, irgendjemand zieht aus 20 Metern ab und dein Torhüter fischt den noch so aus dem Eck und dann wird sofort so eine kleine Zahl über dem Torhüter eingeblendet, dass er dadurch an Form gewinnt oder die Spielernote besser wird und so. Also das ist schon ganz cool. Du kannst halt einfach besser sehen, wer jetzt hier eigentlich performt in deinem Spiel. Und das Zweite, was wirklich schöne Mechanik ist, und das ist das, was ich meine, also dieser Spaß an Fußball und an dem Drumherum und an den Absurditäten drumherum. Es gibt jetzt eine Maulwurfsmechanik. Also nämlich, wenn du kannst einen Maulwurf in der Mannschaft haben, der Informationen an die Presse durchsticht.
Geil.
Und dann verwechselt sich halt die ganze Zeit, wer das sein könnte und versuchst den halt zu isolieren und sowas. Und das ist total schön. Also, und kannst ihn, glaube ich, auch drauf ansprechen. Und das ist halt genau das. Also, das macht halt einfach Spaß. So, fuck, wer ist hier, der hier Infos an die Presse durchsticht und so, weil das auch natürlich auf die Moral der Mannschaft sich auswirkt. Was auch geil ist, ist, du hast jetzt Team EKG oder wie das heißt, also wo so die Stimmung sozusagen deines Teams so abgebildet wird und du hast so eine Teamhierarchie und da siehst du halt, also es gab ja immer gab es auch, glaube ich, im Vorgänger, aber das ist viel detaillierter und du siehst sozusagen, wer welche Rolle in dieser Mannschaft hat und wie zwei Leute buhlen irgendwie darum, keine Ahnung, Stützen der Mannschaft zu sein und du hast auch dieses so, wer ist eigentlich auf deiner Seite als Trainer, ja? Also, wer ist denn jetzt eigentlich gegen dich und wer ist jetzt eigentlich für dich? Und da kannst du halt gucken, dass du vielleicht Leute, die relativ hoch in der Mannschaftshierarchie stehen, mal so ein bisschen auf deine Seite lotst. Oder natürlich das umgekehrte Problem, wenn du dich halt mit dem 35-jährigen Routinier, der halt lange Zeit Kapitän war, aber der es halt nicht mehr bringt, wenn du den halt absägst, dann ist es halt, also vielleicht dann das Problem, dass sich halt ziemlich viele Spieler dann gegen dich stellen, weil der halt so viel Einfluss in der Mannschaft hat. Und das sind halt geile Sachen. Und ich finde, da haben sie genau die richtigen Sachen verbessert, weil dadurch wird das sozusagen jetzt dieser ganze Sozialteil und dieses Menschelnde im Fußball, das, was wir ja eigentlich geil finden, so als Fußballfans, ja, dass es eine dauernde Soap ist, wo irgendwelche dummen Dinge passieren und Leute dumme Dinge sagen und so, das wird halt nochmal besser abgebildet.
Gibt's bei so einem Spiel eigentlich auch irgendwie diese Talkshows, also dass man dann in der Sportschau auftaucht? Was ich ja geil fände, wenn man dann so entscheiden müsste, okay, mein Spieler sitzt jetzt beim Doppelpass und hat Scheiße gelabert.
Ja, das das muss alles noch kommen. Also ich hoffe, also am liebsten hätte ich das ja, dass es so ein paradoxartiges DLC-Modell ist, wo sie sozusagen immer mehr draufsatteln und so. Ich glaube, das wird auch super funktionieren und genau solche Sachen reinkommen. Aber wie gesagt, das ist das, das sind die zwei Neuerungen und die finde ich beide irgendwie cool, ja, weil sie dem Spiel sozusagen was geben und genau die richtigen, Schwerpunkte setzen. Und das ist der Unterschied zu einem Sega-Manager. Im Sega-Manager hättest du nie ein Maulwurf-Problem. Mhm. Ja, was halt super ist. Und ja, aber das ist halt genau das, also so dieses Drumherum und das, was uns eigentlich an dem Fußball begeistert, das haben die, darauf konzentrieren die sich und daran merkt man halt, dass das ein Spiel ist von Fußballfans für Fußballfans.
Sehr schön. We are Football 2024. Wunderbar. Dann, ich habe noch zwei, also eine große Gurke gespielt und eine mittelmäßige, was ich auch noch kurz erwähnen wollte. Contra wurde nochmal erweitert. Der einzige Grund, ich war jetzt nie der riesengrößte Contra-Fan, das hieß ja bei uns wie Pro Protector oder wie hieß das Ding damals?
Keine Ahnung, aber das ist ja schon 100 Jahre her.
Ja, ist schon 100 Jahre her. Und da gab es ein paar Fortsetzungen, die sind alle nicht so gut. Und jetzt hat sich aber WayForward, das Studio, darum gekümmert. Und das war auch ein Grund für mich, da reinzugucken. Und die haben auch einen ganz soliden Job hingelegt. Also Contra Operation Galuga ist einfach wieder klassischer Run and Gun von der Seite, 2D. Hat 2,5D, also manchmal wechselt die Kameraperspektive auch. Und ist sehr, sehr basic, sehr, sehr straightforward und macht genau das, was es soll. Man ballert ein bisschen lustig. Und hat so schönes Arcade-Feeling. Und WayForward hat da wirklich auch einen guten Job gemacht. Also zu zweit macht es richtig Bock. Sie haben nur leider irgendwie den Story-Modus reingeballert und haben keine skippbaren Labersequenzen gemacht. Das ist aber so ein Spiel, wo du halt 100-mal den gleichen Level spielen musst. Und wenn du dann diesen Story-Modus spielst, musst du dir jedes Mal dieses Gelaber in der Mitte des Levels angucken. Ja, da kommt dann halt so ein Motorradfahrer und dann kommt halt so ein zweiminütiger Dialog, wie er bla 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 und er flüchtet. Und das ist halt kein Spiel, was du wegen der Story spielst. Du willst halt nur ballern. Und mich hat das schon so abgenervt, bis ich dann gesehen habe, es gibt auch einen Arcade-Modus und da sind diese Szenen dann einfach geskippt. Also wenn ihr gute zwei Personen Couch-Koop Baller-Action sucht, dann kann man Contra Operation Galuga mal reinspielen. Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, die Optik ist halt nicht mehr Pixel, sondern halt so 3D. Sieht jetzt nicht so schön aus, aber ein bisschen Oldschool-Feeling kommt rüber. Und dann bin ich wirklich enttäuscht, es ist so absoluter Gurkensoftware, South Park Snow Day. Und ich verstehe das nicht, was THQ da geritten hat, dieses Spiel komplett in ein anderes Genre zu verfrachten. Das ist ja der dritte Teil sozusagen dieser South Park-Serie. Und die ersten beiden Spiele waren ja so Rollenspiele. Toll. Die waren so gut und die waren
so von tolle Spiele.
Die hatten auch eine tolle Geschichte. Der erste war Fantasy. Dann hat Cartman entschieden, Fantasy ist jetzt out. Wir müssen jetzt Superhelden werden, was auch total gute Persiflage war auf die ganze MCU- und Marvel-Geschichte. Und jetzt der dritte Teil geht nahtlos weiter. Also die Geschichte ist, du bist immer noch the new kid. Und es gibt jetzt aber mehrere new kids. Aber du bist natürlich das new kid, der eigentliche new kid. Warum sagt Cartman das? Weil das jetzt auf einmal ein Multiplayer-Shooter geworden ist. So ein Quatsch. Das hat nichts mehr mit den beiden anderen Spielen zu tun. Aber die Story geht fort. Also du hast immer noch dieser Cartman als der Zauberer und Kyle als der Anführer der Elfen. Also die Clans sind immer noch gegeneinander. Und er sagt jetzt, okay, wir haben jetzt resettet, wir haben neue Spielregeln erfunden und die Spielregeln sind jetzt, damit keiner mehr overpowered ist, weil das ja bei den Vorgängerspielen immer so passiert ist dann auch gegen Ende, weil man ja immer stärker wurde, haben die Kids jetzt so Sammelkarten gemalt und das ist wirklich cool umgesetzt. Du hast dann so Sammelkarten, du kriegst dann immer drei Karten vorgeschlagen, wie Slay the Spire oder so. Und dann darfst du eine Spezialattacke davon auswählen und die kannst du dann im Kampf einsetzen. So, aber das Problem ist, das ist eigentlich eine coole Idee, aber das Problem ist, das ist einfach ein rotzschlechter Multiplayer-Shooter, der nichts kann. Der ist einfach nur scheiße, also wirklich schlecht. Du steuerst diese Figur, du ballerst ein bisschen blöd in der Gegend rum, also die Geschichte ist, alles ist eingeschneit und du hast dann so sehr abgegrenzte Levelareale. Und das macht null Spaß, wirklich. Also du wirst dann halt in so eine Multiplayer-Lobby geworfen. Ich habe es jetzt vor Release gespielt, da waren dann halt NPCs dabei. Ich weiß aber nicht, ob es mit Menschen jetzt groß besser wird. Und du hast dann halt so Zweier-, Dreier-Teams und machst halt so Schneeballschlachtartig. Ja? Aber du hast natürlich auch, die bilden sich das ja ein, die Kids. Das heißt, du hast dann halt auch verschiedene Waffen und Zauberstäbe und so Kram. Und es macht null Bock, wirklich, so gar nicht. Es steuert sich schlecht und es sieht mittelmäßig aus und diese Kämpfe, die haben keine Wucht und das einzig Coole daran sind diese Kartensysteme. Also ich habe jetzt auch geguckt, IGN hat eine 3 gegeben. South Park Snow Day, lass die Finger davon. Das ist wirklich eine absolute Gurke. Sehr, sehr schade.
Was ich aus Wie schade, weil die Vorgängerspiele eben, die von Obsidian gemacht worden sind, die sind absoluter All-Time-Favorite für mich.
Ja. Und die sind lustig, die sind gut geschrieben, die haben eine tolle Spielmechanik. Genau. Und jetzt so ein Service-Multiplayer-Kram draus zu machen, also sehr schade.
Sehr schade.
Ja.
Gut. Dann haben wir es.
Ja, also das sind die Sachen, die wir gespielt haben. Ist noch sehr viel mehr rausgekommen. Könnt ihr im Forum natürlich auch gucken. Vielleicht ist ein Spiel dabei, was euch eher anspricht. Was weiß ich, WWE 2K24, das Wrestling-Spiel, The Outlast Trials oder Pepper Grinder Open Roads kommt erst noch. Das haben wir noch nicht spielen können. Aber ihr findet alle Spiele in der Liste unter community.wasted.de. Und dann könnt ihr abstimmen, wer gegen Helldivers 2 antritt oder wer dem Helldivers 2 den Gürtel abnimmt oder ob Helldivers 2 vielleicht einfach immer noch euer Lieblingsspiel ist und in den April rüberläuft. Und da gibt's zumindest einen heißen Kandidaten, nämlich Manorlords soll nächsten Monat rauskommen. Mhm. Da sind wir beide auch schon sehr scharf drauf. Und ich als großer Tennis-Fan Topspin. Topspin ist zurück. Das ist für mich ungefähr so eine Ankündigung, wie für dich das We Are Football zurück ist. Also, dass Topspin einen neuen Teil bekommt von 2K, ich bin ultra happy. Da freue ich mich sehr drauf. Endlich wieder ein gutes Tennisspiel.
Ja, also könnte ich mir auch vorstellen, das zu spielen. Also, ja. Weil, gut, es gibt nicht viele gute Tennisspiele, das muss man sagen.
Nee, seit Virtua Tennis sieht es ein bisschen schlecht aus, aber Topspin war gut. Also, ich hoffe sehr, dass sie da dieses Genre wiederbeleben. Und ich habe so ein Interview gelesen, dass die das alte Topspin haben die im Quellcode geguckt, wie die Physik und wie die und haben das da quasi abgeschrieben und das versucht in der neuen Engine umzusetzen. Also es soll sich wohl wie Topspin wieder anfühlen. Bin sehr gespannt. Aber im April reden wir dann über die ganzen Spiele, die im April rausgekommen sind. Vielleicht passiert ja noch was Überraschendes. Das war's mit Wer hat den Gürtel hier bei Insert Moin und natürlich auch bei euch im Feed. Und dann sage ich hoffentlich nächsten Monat wieder mit dem anderen Christian.
Ja, das hoffe ich auch. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
Tschüss.
Ciao.